NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Januar 1907. Der Geburtstag des Kernphysikers Manfred von Ardenn.
Er war ein leidenschaftlicher Erfinder, ein leidenschaftlicher Forscher, ein leidenschaftlicher Wissenschaftler.
Er war nicht nur Wissenschaftler, sondern er war ein hervorragender Wissenschaftsunternehmer.
Und hat es immer verstanden, sich Ressourcen zu beschaffen.
Also er war nicht frei von Eitelkeit. Ich glaube schon, dass er allein aufgrund seines Ehrgeizes natürlich bestrebt war, überall ganz vorne mitzuspielen.
Und er hat sein Institut immer in den Dienst der Mächtigen gestellt.
Münster 1917. Ein freundlicher Wetterwart lässt einen neugierigen kleinen Forscher die Funksignale des Senders Eiffelturm hören. Der Junge heißt Manfred von Ardenn und wird Jahrzehnte später erzählen, dass dieses Erlebnis so eine Art Urknall für seine wissenschaftliche Laufbahn war. Manfred von Ardenn wird am 20. Januar 1907 als Sohn einer preußischen Offiziersfamilie in Hamburg geboren. Der junge Baron wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Gerhard Barkleit, sein Biograf,
und das hat sich also, glaube ich, prägend auf sein ganzes Leben ausgewirkt, dass er wusste, wenn ich mir etwas leisten will, dann kann ich das nur tun, wenn ich mir die Ressourcen dazu selber schaffe.
In der Schule langweilt sich Manfred. Er experimentiert lieber zu Hause, legt Türklinken unter Strom oder verursacht Explosionen in der Rumpelkammer. Der Vater befürchtet, dass sein Sohn eines Tages die Wohnung in Schutt und Asche legen wird und verbietet ihm weitere Versuche. Manfred findet schnell ein neues Experimentierfeld, die drahtlose Telegrafie. Mit 16 Jahren verlässt er das Gymnasium. Im selben Alter erhält er auch sein erstes Patent.
Verfahren zur Erzielung einer Tonselektion, insbesondere für die Zwecke der drahtlosen Telegrafie.
Dieses Patent ist das erste von mehr als 600, die er in seinem Leben bekommen wird.
Also er hat den Rundfunk nicht erfunden, er hat auch das Fernsehen nicht erfunden. Er hat auch im strengen Sinne das Elektronenmikroskop nicht erfunden. Aber sobald so eine Idee ihm bekannt geworden war, dann erkannte er denn intuitiv, glaube ich, ganz schnell das Potenzial und konnte sich so wunderbar da hineindenken, dass es ihm in vielen Fällen gelang, Verbesserungen an diesen Geräten anzubringen, die sein Gerät dann zum leistungsfähigsten der Welt machten.
Anfang der 1920er Jahre freundet sich Manfred von Ardenn mit dem Rundfunkpionier Sigmund Löwe an. Mit der von Ardenn entwickelten Dreifachröhre bauen sie den ersten preiswerten Rundfunkempfänger.
Vom Radio heute nur die Rede.
Dank familiärer Beziehungen darf Ardenn auch ohne Abitur an der Berliner Universität Mathematik, Physik und Chemie studieren. Doch er bricht das Studium nach wenigen Semestern ab und gründet 1928 ein privates Forschungslabor in Berlin-Lichterfelde. Manfred von Ardenn in seinen Erinnerungen:
Ich habe damals 200.000 Mark Schulden auf mich nehmen müssen. In der Zeit der Brüningschen Notverordnungen, um dieses ziemlich große Objekt in Berlin-Lichterfelde aufzubauen als Institut und Laboratorium. Und ich habe dann gelernt, erlebt, dass Not erfinderisch macht. Und wir haben dann eben Oszillographentechnik Dinge erfunden und gestaltet, die zu wunderbaren Exporten führen im Augenblick, wo man also das Geld brauchte für die Rückzahlung der Schulden.
Hier entwickelt Manfred von Ardenn auch das vollelektronische Fernsehen. Auf der Funkausstellung 1933 stellt ihn Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge, ein alter Kriegskamerad seines Vaters, mit herzlichen Worten dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler vor. Manfred von Ardenn erhält nun Forschungsaufträge vom Reichspostministerium. Rainer Kalsch, Wirtschaftshistoriker.
Der Preis dafür war, dass seine Forschung von der Reichspost für militärische Zwecke genutzt werden konnten. Das muss ihm bewusst gewesen sein.
Und Ardenn hat ja dann mit Förderung des Reichspostministeriums auch die Elektronenmikroskopie entwickeln können. Er hat dieses Durchstrahlungsmikroskop nicht erfunden. Es hat also Ernst Ruska getan, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat. Aber Manfred von Ardenne hatte dann an diesem Gerät selber solche grundlegenden Verbesserungen vornehmen können, dass er dann also in seinem kleinen privaten Labor mit einer Handvoll Mitarbeitern ein Elektronenmikroskop baute, das demjenigen von Siemens doch deutlich überlegen war.
Ende der 1930er Jahre beschäftigt sich Ardenne im Auftrag des Reichspostministeriums mit der Atomphysik. Er lässt in Berlin-Lichterfelde ein Zyklotron, einen Teilchenbeschleuniger, bauen. Ardenne hat später stets betont, dass seine Nuklearforschung für die Nationalsozialisten ausschließlich der friedlichen Nutzung gedient habe.
Ja, das ist ein Teil einer Legendenbildung. In seinen Memoiren, die in der DDR veröffentlicht worden sind, steht in der Tat nur Kernenergiegewinnung für friedliche Zwecke. In den nicht publizierten Fassungen seiner Memoiren steht Uranbombe. Im Herbst 1944 wurde sein Institut in die Wehrforschungsgemeinschaft aufgenommen. In diese Gemeinschaft sind nur Institute und Unternehmen hineingekommen, wenn sie Aufgaben gelöst haben, die von unbedingter Kriegswichtigkeit waren.
Hat Manfred von Ardenne für die Nazis eine Atombombe entwickelt?
Es war sein großes Glück, dass seine Forschungsergebnisse nicht dazu geführt haben, dass Hitler eine große Kernspaltungsbombe bekam. Aber, das muss man auch sagen, den Weg dorthin, den hat er durchaus aufgezeigt.
Bis in die letzten Kriegstage des Jahres 1945 forscht Ardenne in seinem Berliner Institut. Dann tauchen sowjetische Militärs bei ihm auf und bieten ihm an, ab nun für die UdSSR zu arbeiten.
Also es ist ihm angeboten worden, ich überspitze jetzt ein kleines bisschen mit vorgehaltener Kalaschnikow. Und also einem solchen Angebot hätten, glaube ich, auch Sie oder auch ich nicht widerstanden.
Manfred von Ardenne soll für die Sowjets an ihrem Atomprogramm mitarbeiten. Angekommen in der UdSSR wird der Wissenschaftler auch hier von den Mächtigen hofiert. Er kann sich den Standort für sein Institut aussuchen und wird bestens ausgestattet.
Die Arbeitsbedingungen waren hervorragend. Alles, was notwendig war für die Forschung, wurde kurzfristig befriedigt.
Am 12. August 1953 zünden die Sowjets ihre Wasserstoffbombe in Kasachstan. Im selben Jahr erhält Manfred von Ardenne den hochdotierten Stalin-Preis. Wofür, hat er selbst nie verraten. Sein Biograf Gerhard Barkleit:
Es spricht vieles dafür, dass er wusste, wofür er den Stalin-Preis bekommen hat. Denn er war bei dieser Auszeichnungswelle aus Anlass der Zündung der ersten sowjetischen Wasserstoffbombe der einzige ausländische Wissenschaftler, der auf dieser großen Liste stand.
Seine Mithilfe am Bau der Wasserstoffbombe rechtfertigt Ardenne später so:
Es war für uns ein schwerer Augenblick, als wir gezwungen wurden, dieses Thema aufzugreifen. Aber eigentlich schon nach den ersten Tagen war uns, unserer Gemeinschaft und mir, völlig klar geworden, dass nur durch das Gleichgewicht der atomaren Macht zwischen den Vereinigten Staaten und Russland eine nukleare Auseinandersetzung zu vermeiden war. Nur dadurch.
Nachdem die Bombe gezündet ist, werden die deutschen Spezialisten von den Sowjets nicht mehr gebraucht.
Die Leute kamen dann, nachdem sie ausgemolken waren, in sogenannte Quarantäne und konnten sich dann also beschäftigen mit wissenschaftlichen Problemen ihrer Wahl.
Manfred von Ardenne kann nach 10 Jahren die UdSSR verlassen und nach Deutschland zurückkehren. Er entscheidet sich für die DDR.
Der Grund dafür war, dass er nur unter diesen Bedingungen sein Institutsinventar auch aus Russland wieder mitnehmen konnte.
Mit den Rubeln aus dem Stalin-Preis und seinem Ruf als renommierter Forscher luchst Ardenne 1955 der SED eine ganze Anzahl von Villen im Dresdner Nobelviertel Weißer Hirsch ab. Hier gründet er sein privates Forschungsinstitut, mitten im Sozialismus.
Ulbricht war bereit, einen hohen Preis zu zahlen dafür, dass er den Ardenne bekommen hat. Denn ich meine, der Staat oder die Gesellschaftsutopie basierte auf der Ideologie, dass man den Privatbesitz an Produktionsmitteln abschaffen müsse, dann würde es allen besser gehen. Und nun kommt also zu Ulbricht einer, dem er genau das, was er bekämpft, politisch einräumt, nämlich die Produktionsmittel bleiben in Privathand.
In der Ära von Walter Ulbricht ist Manfred von Ardenne der Vorzeigewissenschaftler des Regimes, wird mit Preisen überhäuft und fungiert als Ratgeber des SED-Chefs.
Für Ulbricht war Ardenne der doppelt Geadelte. einmal von Geburt her und zum anderen durch den Stalinpreis.
Manfred von Ardennen wird in der DDR zum Aushängeschild für Fortschrittlichkeit. Die Regierung präsentiert ihn auf Staatsbesuchen, schmückt sich mit ihm. Er unterstützt ihre Ideologie, wird Abgeordneter der Volkskammer. Als Gegenleistung genießt der Rote Baron, wie Ardennen in der DDR genannt wird, großzügige Privilegien. Auch auf seinen Reisen nach Westdeutschland. Sein ehemaliger Mitarbeiter Peter Lenk erinnert sich.
Er konnte ja ohne großes Theater jederzeit die innerdeutsche Grenze überschreiten, was ja alle anderen oder die meisten jedenfalls nicht konnten. Er konnte dort also auch Dinge einkaufen, die hier für seine wissenschaftlichen Zwecke erforderlich waren. Da wurde auch nicht groß kontrolliert. Und da hat man natürlich dann im Gegenzug erwartet, dass er sich entsprechend wohlverhält, ja, sagen wir mal so.
Die Partei, die hat immer recht.
Gerhard Barkleit, damals noch Physikstudent, erinnert sich an eine Begegnung mit Manfred von Ardennen.
Wir sind mal zusammen, nebeneinander, ohne dass er wusste natürlich, wer ich bin, am 1. Mai demonstriert an der Ehrentribüne vorbei und haben gejubelt. Es gab ja Phasen, wo Ardennen auf der Ehrentribüne stand. Das war sicherlich in der Ulbricht-Zeit komplett so. Und in Phasen, wo er nicht ganz so wohlgesonnen, wohlgelitten war, dann ist er aber an der Spitze seiner Mitarbeiter am 1. Mai demonstriert.
Die schlechtere Phase erlebt Ardennen unter Ulbrichts Nachfolger.
Honecker hatte ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wissenschaftlern, überhaupt zur Intelligenz. Deshalb war dann die Bedeutung Ardennens in der Honecker-Ära deutlich abgeschwächt.
Manfred von Ardennen beschäftigt sich ab den 1960er Jahren hauptsächlich mit der Entwicklung einer Krebstherapie.
Ardennen hat das dann also als seine große Lebensvision begriffen und hat sehr konsequent ab dieser Zeit angefangen, hier ein eigenes Team in seinem Hause aufzubauen, hat die technisch-physikalischen Dinge eigentlich sogar angefangen zu vernachlässigen, was für uns junge Leute ein Vorteil war, denn wir konnten uns hier frei entfalten auf einem Gebiet, was den Chef gar nicht mehr so sehr interessierte.
Der sorgt für Aufsehen mit seiner Krebs-Mehrschritt-Therapie. Durch eine Kombination aus Überwärmung, Sauerstoffanreicherung und Überzuckerung des Blutes sollen Tumorzellen zerstört werden. Ardennen probiert diese Methode an sich selbst aus. Von Schulmedizinern wird sie nicht anerkannt.
Die ja absolut nicht akzeptieren wollten, dass ein Außenseiter, der nichts von Medizin verstand, am Anfang zumindest war das vielleicht nicht mal ganz verkehrt, dass der den da ins Geschäft reinreden wollte.
Das Jahr 1989 bedeutet nicht nur für die DDR, sondern auch für das Institut von Manfred von Ardennen die Wende. Sein Biograf Gerhard Barkleit.
Es ist ja ein Großteil seiner Aufträge über die volkseigene Industrie erteilt worden. Und die wurde ja quasi abgewickelt und es gab also auch keine Auftraggeber mehr für ihn. Sodass er tatsächlich mit einem Riesenberg Schulden auf einmal dastand.
Doch noch einmal gelingt es Manfred von Ardennen, sich dem neuen politischen System anzupassen. Er verkauft teure Grundstücke und zerlegt sein Institut in verschiedene Fachrichtungen. Persönlich beschäftigt er sich bis ins hohe Alter mit der Medizinforschung. Manfred von Ardennen stirbt 1997 mit 90 Jahren. Nach seinem Tod wird sein Institut in drei Nachfolgeeinrichtungen aufgeteilt, die sich vor allem der Solartechnik, Anlagentechnik und der Weiterentwicklung seiner Krebs-Mehrschritt-Therapie widmen. Sein wissenschaftliches Lebenswerk macht Manfred von Ardennen zu einem der großen Erfinder des 20. Jahrhunderts. Aber welchen Preis er dafür zu zahlen bereit war, ist bis heute nicht richtig aufgeklärt worden.
Wie schaffte er es, in drei Diktaturen Außergewöhnliches zu leisten und hohe Anerkennung zu finden?
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Manfred von Ardennen, der am 20. Januar 1907 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.